Grundlos gute Laune wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung vom Kulturzentrum Tollhaus in Karlsruhe.
Mein lieber Tobias Mann.
Ja, das bin ich.
Schön, dass wir uns heute sehen.
Die einen sagen so,
die anderen sagen so. Oh, bist du heute ein bisschen auf Krawall gebürstet?
Ja, ich will so ein bisschen, dass wir so ein bisschen kratzbürstig heute in die Sendung reinstarten.
Ja, aber das ist doch sonst immer meine Aufgabe.
Ja, und ich versuche dir das mal wegzunehmen.
Mir ist noch was anderes aufgefallen in
was
den
denn?
Letzten Folgen.
Achtung.
Früher hast du am Anfang immer noch so ein kleines Zitat gemacht. Das hast du ganz oft und die gibt's nicht mehr. Also deine kleinen Schlauschweinereien.
Du hast gesagt, das ist alles zu viel, alles zu lang, lass es weg, deswegen ist nicht mehr da.
Aber das habe ich doch nur aus dramaturgischen Gründen gesagt.
Ach so, und ich hätte es dann trotzdem weitermachen sollen.
Ja, natürlich, sonst habe ich ja nichts, worüber ich mich aufregen kann.
Ach so, jetzt habe ich dir sozusagen, bin ich entgegengekommen und dieses Entgegenkommen wird mir jetzt auch schon wieder negativ ausgelegt, weil du dich nicht mehr beschweren kannst.
Ja. Philipp, entgegenkommen ist grundsätzlich falsch, ist immer ein Fehler.
Ja?
Ja.
Dabei bin ich doch eigentlich der Geisterfahrer unserer Beziehung.
Du bist der Geisterfahrer unserer Beziehung?
Ja, weil ich dir immer entgegenkomme, verstehst du?
Geisterfahrer.
Weil ich dir entgegenkomme, verstehst du das nicht?
Ja, ich hab diesen schnöden, stumpfen Wortwitz schon mitbekommen, aber es ist einfach, ich lache in diesem Podcast nicht mehr unter meinem Niveau. Das habe ich mir fest vorgenommen.
Ja, dann können wir ja eigentlich auch direkt aufhören.
Hier ist wieder grundlos gute Laune. Auch bekannt als die satirischen Winterspiele im Slalom quatschen. Die Fragen heute: Ist der Krupalla Balla Balla? Hat Mioska ihren Malermeister gefunden? Und außerdem: Wer ist diese SPD? Und wenn ja, wie viele? Ist der Richtungsstreit im Grundsatz schon Programm? Und hier sind die Olympiasieger im Ohrencurling: Tobias Mann und Philipp Simon.
Hey!
Ja, also wie gesagt, ausgesprochen gute Ansage diese Woche von Dr. Schatzebobes.
Ja, wirklich.
Muss ich sagen. Also
eine Qualität, die wir sonst nicht haben.
Nee, also es fällt einem direkt auf, dass es diese Woche die Anmoderation, also wirklich, während ich die letzten Wochen immer so ein bisschen gedacht habe, oh ja, denke ich mir diese Woche, oh, da steckt Intellekt, da steckt auch so eine Metaebene noch mit drin. Mhm.
Ja, also man muss mir den Vorhang ein wenig beiseite ziehen, warum Herr Simon das so episch formuliert ist, weil er diese Woche dem Herrn Schatzebobes diese Worte in den Mund gelegt hat. Ja, und das war jetzt auch wieder so eine kleine Sottise in meine Richtung, die er losgelassen hat. Ja.
Du immer mit deinen französischen Würstchen.
Ping-Pong.
Ganz wichtige Frage, weil wir gerade bei schlechten Nachrichten für dich sind.
Okay.
Angela Merkel will auf den CDU-Parteitag kommen.
Das ist mal so richtig Familienfeier-Feeling jetzt für Friedrich Merz, ne? Das kennt man ja, wenn der Onkel, den man nie einladen möchte, weil er muss nicht, oder die Tante jetzt in dem Fall. Und jetzt muss Friedrich Merz sich da irgendwie zu verhalten. Hat er sich schon verhalten? Hat er was gesagt?
Nein.
Er freut sich oder er holt sie ab mit seinem Flugzeug?
Es ist nur, seine Frau ist am Wochenende mit dem Fahrrad gestürzt. Ich weiß nicht, ob die beiden Sachen jetzt in einem kausalen Zusammenhang stehen.
Ist ja was passiert oder geht's?
Sauerland geht immer, oder? Also, ihr geht's super.
Ja, und seine Frau verteidigt ihn ja auch immer. Also, was heißt oft? Das haben wir ja gesehen bei der Heute-Show.
Ja, und
ne?
Vielleicht hat sie da schon mal den Bodycheck geübt, den sie dann auf Angela anwenden will, wenn die sich da treffen. Weil 22, 24 war sie beim Parteitag nicht dabei. Sie hat damals auch mal groß verkündet, dass sie also grundsätzlich da nicht mehr dran teilnimmt. Und jetzt wurde ihr Büro darauf angesprochen, warum sie denn jetzt teilnimmt. Dann kam nur ganz trocken zurück: Ausnahmen bestätigen die Regel.
Wirklich? Das war die Begründung gewesen.
Warum sie diese Ausnahmen bestätigen die Regel. Und ich glaube, Angela geht dieses Jahr einfach hin als rotes Tuch. Ich glaube, sie will.
Du meinst,
sie will einfach
beim Stierkampf.
Ich glaube, sie will einfach wieder live dabei sein, wenn Fritz aufs Maul kriegt. Weil ich meine, das war ja bisher immer so, wenn sie da war, lief es für Friedrich wirklich nicht gut. Wir erinnern uns an die Kanzlerwahl. wo er erst im zweiten Wahlgang gewählt wurde und sie nach dem ersten sagte, sie müsste los, sie hat noch Termine. Ja.
Also sie ist weniger Maskottchen, mehr Voodoo-Puppe.
Aber was glaubst du denn? Warum geht sie hin?
Ja, das wird schon so sein, dass sie mit ihrer Präsenz in gewisser Art und Weise eine fleischgewordene Kritik an der Kanzlerschaft Merz darstellen will. Oder? Also so würde ich es interpretieren. Das ist schon eine Kampfansage.
Ja, und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, man will nochmal zeigen, dass es durchaus noch andere Strömungen und andere Energien in der CDU gibt.
Wer sind denn die Merkelianer in der Union?
Gibt es da überhaupt noch welche?
Ja, das ist eine gute Frage. Ob es so einzelne Figuren gibt?
Ich habe die Tage Hermann Gröhe gesehen im Fernsehen. Das war ein Merkelianer.
Ja.
Der Gröhe. Und weißt du, was der jetzt ist?
Das wollte ich dich nämlich gerade fragen.
Präsident vom Roten Kreuz.
Ach, schau an. Vielleicht ist es also eine vom Roten Kreuz her fast schon eine medizinische Operation, die jetzt durchgeführt
Maßnahme.
Wird, indem die Frau Merkel jetzt da als Medikament in diesen Parteitag eingebracht wird. Vielleicht ist es eine Rote Kreuz-Aktion.
Ja, ich glaube, dass Angela einfach zeigen will, dass die CDU diesen, sagen wir mal, Typen wie Merz und Spahn nicht einfach kampflos das Feld überlässt.
Kannst du dir vorstellen, dass es da auch eine Aufforderung gab aus der Partei heraus? Hier, Angie, du musst mal jetzt hier kommen, du musst mal was machen.
Ich glaube, Aufforderungen erreichen Angela nicht. Das ist, ich glaube, die ist jenseits von Aufforderungen. Also ich fand diese Ansage, also als die Presse dann gefragt hat, sie hat doch gesagt, sie würde nie kommen, diese ganz trockenen Ausnahmen bestätigen die Regel, finde ich großartig.
Ja, aber so war sie ja. So war sie ja, die Merkel, ab und zu mal, manchmal auch unabsichtlich mit einem Scherz auf den Lippen.
Und so erinnern wir uns wenigstens mal wieder an sie, weil es gibt ja immer wieder Leute, wo man denkt, Mensch, was ist eigentlich aus denen geworden? Eine Frage, die zum Beispiel in den letzten Wochen auch überhaupt nicht mehr besprochen wurde, was ist eigentlich aus Maduro geworden? Der hat ja diesen Wochenendausflug nach New York gewonnen.
Mit seiner
Trump.
Frau, mit seiner
genau,
Frau.
Genau,
ja.
Mit Frau.
Ja.
Und seitdem ist der, weiß ich nicht, was macht der?
Ja, hat er mittlerweile ein Amt in der...
In der Regierung
von ja. Trump. Könnte ja alles sein.
Ja, wahrscheinlich ist Maduro inzwischen Kryptobeauftragter bei Trump.
Ja, aber wir lachen.
Das kann schnell gehen.
Menschen verschwinden irgendwie so, zumindest aus der öffentlichen Wahrnehmung, und man fragt sich, wo sind sie hin? Soll ich mal googeln? Ja. Was macht Maduro? Meinst du, ChatGPT hat eine
Antwort? Übrigens, ich habe gelesen, wir sollen alle ChatGPT boykottieren. Ich hab's gelöscht, weggemacht, aber du benutzt es natürlich
noch.
Nee,
ich sag das
noch,
wahrscheinlich ich
noch Perplexity. Credits. Du hast noch Google Credits.
Nee, Perplexity habe ich jetzt mal probiert.
Was?
Perplexity heißt das.
Ja, so geht's mir auch immer, wenn ich mit dir telefoniere.
Genau, ich auch sehr perplex. Was macht Maduro zur Stunde, schreibe ich.
Ich glaube, was viele inzwischen mit KI verwechseln, das nannte man früher googeln. Ich meine, das, was du ja machst, ist nichts anderes als googeln.
Naja, das kannst du so nicht sagen. Weil Google
Doch.
Hat dir ja... Nein, Google hat dir
ja
immer...
Ja gerade.
Nein, Google hat ja... Schon klar, aber ich korrigiere dich jetzt, weil du das eigentlich so nicht sagen solltest. Google war ja zumindest das frühere Google so, du hast dann verschiedene Ergebnisse angezeigt bekommen und musstest dann selber noch selektieren, was passt jetzt auf die Anfrage, die ich da gestellt habe. Der Gedanke der KI ist ja jetzt, dass er dir eine konkrete Antwort gibt, die oft auch falsch ist. Das ist immer lustig, wenn du eine KI übrigens darauf hinweist, dass er was falsch gesagt hat, ist die KI dann immer so, die entschuldigt sich nicht, sondern die sagt dann so, ja klar, das ist, natürlich ist das anders. Das ist eine ganz interessante Gesprächsführung. Habe ich mir überlegt, ob ich das bei dir jetzt künftig auch mache. Wenn du mich korrigierst, aber, dass ich dann sage, ja klar.
Aber diese Form der Gesprächsführung erinnert mich eher an Jens Spahn.
Das stimmt, vielleicht ist, ja, Jens Spahn spricht eigentlich
ist
so wie...
Ist die KI. Ja.
Achtung, warte mal. Was macht er heute? Nee.
Naja, ich wollte eigentlich auch weniger, das ist bei dir dieses Google-Itis, die du hast. Du musst immer alles nachschlagen, alles nachgucken.
Nee, weil es mich wirklich interessiert.
Aber verlass dich doch mal bitte für 5 Sekunden auf deine blühende Fantasie. Ich meine, du bist ein aufgewecktes Kerlchen. Wenn ich dir jetzt so eine assoziationsgeladene Frage stelle, wo ist Maduro gerade? Da müsste doch bei dir als fantasiebegabten Mainzer auch was passieren.
Ja, natürlich. Ich habe ja auch schon was. Ich habe jetzt auch schon einen Anschluss. Wir haben jetzt hier nichts gefunden, was der heute macht. Und von Maduro ist ja zumindest akustisch der Schritt zu Bushido ein kurzer. Und was der heute macht, das weiß ich. Weil ich habe nämlich gelesen, er hat sich auf Social Media jetzt jüngst, Achtung, beschwert über seinen Thermomix. Bushido hat sich beschwert, sein Thermomix sei kaputt. Und das würde 3 Wochen dauern, die Reparatur. Und er würde kein Ersatzgerät bekommen, was das denn für ein Service sei. Das heißt, Bushido hat Beef mit Thermomix. Und ich bin gespannt, ob das nicht vielleicht schon Material für eine neue Platte ist. Vielleicht sogar eine kalte, ne? Beef im Thermomix. Ne?
Ja, und mit ein bisschen Glück landet er mit denen auch vor Gericht und kriegt wieder ein paar Millionen zugesprochen. Ja. Also es kann ja in den Kreisen schneller gehen. Ja, das war aber natürlich jetzt ein schöner Ablenkungsversuch, aber du hast mir immer noch nicht meine Herzensfrage dieser Woche beantwortet. Was ist aus Maduro geworden?
Ja, weil ich sie nicht beantworten kann. Also ich habe nachgeschaut und habe jetzt auf
Was
die Schnelle nichts
du
gefunden.
Denn?
Ja, ich hab doch gesagt, wir haben doch gesagt, vielleicht hat er ein Amt übernommen.
Ja.
Ja. Oder er ist irgendwo ins Exil geschickt worden und lebt dort von den Amerikanern so umsorgt, dass man ihnen da keinen Vorwurf machen kann, sie würden ihn schlecht behandeln. Oder er ist irgendwo hingekommen, wo er tatsächlich schlecht behandelt wird und es wird einfach nicht drüber gesprochen, bis irgendwann ein Doku-Team kommt und sagt, hier,
wer
übrigens
ist denn,
Maduro.
Ja, wer ist denn dieser verzauselte Mann hier auf Guantanamo Bay?
Searching for Maduro.
Richtig.
Ja.
Das wäre doch ein schöner Titel für eine Netflix-Doku.
Ja. Also, wenn jemand zuhört von Netflix und ich weiß, das tut ihr, ihr Freunde da von Netflix, macht das doch mal. Weil das ist natürlich schon interessant, wie die USA da umgeht mit einem Menschen, der sicherlich nicht zu den Guten gehört. Ganz im Gegenteil, aber zumindest vor dem Hintergrund des internationalen Rechts höchst fragwürdig aus seinem Land entfernt wurde. Oder komplex, wie es die Bundesregierung ausgedrückt hat.
Redest du jetzt noch von Maduro oder schon über Gil Oferim? Ich muss, ja, es ist ja, die Zeiten sind so aufgeladen. Ich muss zwischendurch einfach immer wieder fragen, nicht dass. Also
lass uns den für die Manöverkritik heute.
Ach, das hast
aufbewahren.
Du auch noch vorbereitet.
Ja, 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 weil wir haben ja Feedback bekommen zur letzten Sendung. Die besprechen wir aber nicht jetzt, sondern später. Jetzt besprechen wir was ganz anderes.
Zitatort.
Philipp, ich fange heute mal an mit meinem Zitatort. Weißt du warum? Damit wir es hinter uns haben. Tino Chrupalla war bei Mioska. Und eine Frage, die sich mir während der Sendung aufgedrängt hat, war, warum? Also auch, dass wir jetzt schon wieder drüber reden. Ich ärgere mich fast schon wieder über uns selbst,
okay, dass
wir das jetzt hier machen. Weil es ist so ein Null an Erkenntnisgewinn gewesen. Er konnte auch da wieder zwischendurch seine Positionen einfach raushauen und loswerden. Allzu oft unwidersprochen und weiter an so einer Normalisierung bzw. Desensibilisierung für diese AfD-Positionen arbeiten. Und diese Sendung war vorbei und ich habe das Gefühl gehabt, es ist sogar irgendwie Minusinformation, die vermittelt worden ist.
Die ist quasi Verstand geklaut worden.
Ja, das Gefühl hatte ich. Ich werde es ja auch gleich begründen. Also es ging schon mal damit los, dass Karin Mioska versucht hat, schon von Anfang an Chrupalla da so ein bisschen auf ein Parkett zu locken, das sie als glatt erachtet hat, auf das er dann ausrutsche. Und es war aber so plump gewesen und Chrupalla hat genauso plump das Ganze abgeschmettert. Und dann war das auch schon vorbei. Da ging es zum Beispiel natürlich wieder um Björn Höcke. Also sie hat ihn zu Björn Höcke gefragt, weil da ja gerade wieder dieser Vorwurf im Raum steht, er hätte schon wieder eine verfassungsfeindliche Parole benutzt. Und da sagt Chrupalla erwartbar Folgendes.
Nochmal, man muss einfach diese Dinge im Kontext sehen und die Ermittlungen abwarten. Das tun wir genauso.
Herr Chrupalla, dass der das schon wieder macht, das macht er ja nicht so aus Spaß, sondern das macht er natürlich auch aus Provokation.
Ja, noch mal,
können Sie sich nicht durchsetzen?
Frau Mioska,
ist Ihnen das egal oder finden Sie es gut?
Frau Mioska, dann müssten Sie dazu wirklich mit Björn Höcke reden und auch diese Fragen stellen.
Das ist immer so diese Standardantwort, ne? Da müssen Sie mit
Björn Höcke reden. Naja, aber auf der anderen Seite, auf der anderen Seite hat er natürlich einen Punkt. Das muss man an der Stelle ja mal sagen. Also, welche anderen Politiker werden permanent zu irgendwelchen Aussagen ihrer Parteikollegen befragt, außer AfD-Leute? Also, ich sehe nicht, dass in dieser Intensität permanent. Ja,
naja,
also sitzt Friedrich Merz bei Markus Lanz und der Lanz fragt ein ums andere Mal, Markus Söder hat das und das gesagt, Markus Söder hat das und das gesagt.
Oh, das kommt
Söder
ja schon vor.
Also aber in dem Ausmaß?
Naja gut, es gibt ja auch in diesen Parteien nicht dieses Ausmaß an Extremmeinungen, die da rausgehauen werden, wie das jetzt bei der AfD der Fall ist. Also da gibt's ja schon
Gefälle.
Ja, aber
Ja, aber ich will auf was anderes hinaus. Also ja. Zum einen glaube ich, dass es überproportional bei den Pfeifen von der AfD stattfindet. Zweitens haben wir doch im Laufe der Jahre gemerkt, wir kriegen da immer die gleiche Antwort.
Natürlich. Da will ich doch drauf hinaus.
Ja, aber der entscheidende Punkt muss doch sein, wann fangen Sie an, Chrupalla mit seinen eigenen bescheuerten Aussagen zu konfrontieren? Gut. Die liefert der doch permanent.
Gut, da muss man fairerweise sagen, das hat sie ja auch. Sie hat dann so eine Rede gebracht und hat dann auch noch über sich gesprochen. Aber sie hat den natürlich versucht, in eine Gesprächslinie hineinzuführen, die ich erstmal ganz interessant fand, weil man hätte ja schon mal fragen können, hat dieser Chrupalla, Co-Vorsitzender der AfD immerhin,
ja,
noch Kontrolle über seine Partei, beziehungsweise über das, was da in verschiedenen Landesverbänden so passiert? Das ist ja eine interessante Frage, weil Chrupalla ja immer so rüberkommen will als so dieser Gemäßigte, der immer so versucht zu vermitteln mit dem einfachen Bürger. Und das ist ja so seine Herangehensweise, Chrupalla, wie er sich so gerne darstellt und sieht. Aber er hat natürlich auch eine verantwortungsvolle Position in dieser Partei. Und da kann man ja schon mal nachfragen, Herr Chrupalla, haben Sie Ihren Laden noch im Griff? Das hätte ich ja gut gefunden, wenn sie da weiter gebohrt hätte. Aber sie hat da nur so einzelne Fälle gebracht. Da ging es dann ja auch um diese Geschichte mit der Vetternwirtschaft. Mhm. Auch großes Thema bei der AfD gerade, die ja immer von sich behauptet, sie seien ganz anders als alle anderen Parteien. Und immer wieder zeigt, dass sie sehr, sehr viel schneller da sind, wofür sie andere Parteien massiv kritisiert haben.
Und vor allen Dingen anderen Parteien ja auch permanent Vetternwirtschaft, andere Sachen vor. Also wir erinnern uns nur mal, wie die steil gegangen sind damals bei der Nummer mit Greichen, mhm, im Wirtschaftsministerium und Habeck. Also da hat unter anderem Chrupalla ja permanent Rücktritt gefordert.
Ja, natürlich. Und jetzt geht es zum Beispiel um den Fall Sigmund, also der Herr Sigmund. Ja. Das ist der Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt, wenn ich das
oder
richtig...
Oder wie ich ihn gerne nenne, Loser-Arsch.
Wieso?
Ja, Sieg, Loser, Mund, Arsch.
Ach so, du verstehst, ein Gegenteil. Ach, ja. Das hab ich nicht geschnallt.
Ja, aber siehst du, das ist Kabarett.
Ja, aber ich habe ja auch gesagt, ich lache jetzt hier nicht mehr unter meinem Niveau. Ja, und gut, dessen Vater ist wohl beschäftigt für 7.725 Euro, ja, im Büro des Bundestagsabgeordneten Thomas Korell. Soll dort beschäftigt sein für 7.725 Euro. Darauf ist Chrupalla angesprochen worden. Und Chrupalla, was macht er?
Ja, auch das müssten Sie den Herrn Sigmund natürlich fragen, welche Qualifikation.
Also Sie wissen es nicht.
Vor allen Dingen schön ist, dass er es auch noch mit Qualifikation versucht. Da müssen Sie also schon, welche Qualifikation sein Vater jetzt bringt, dass er woanders arbeiten darf. Ja,
ja, und Chrupalla macht dann noch einen ganz schlauen Schachzug für seine Verhältnisse. Er sagt dann irgendwann, ja, auch sinngemäß, er hätte auch so ein Störgefühl. Aber was soll er machen? So rechtlich sei das alles okay. Und was soll er sich dazu jetzt äußern? Also das wird so weggelabert. Und Miosga schafft es dann auch nicht so richtig, diesen Fuß, den sie da, oder das Füßchen, was sie in der Tür hatte, noch weiter reinzustellen. Dann ging es dann auch noch um dieses Werbeplakat. Wir können es leider nicht einblenden, aber ich beschreibe es mal. Da sieht man ein Werbeplakat und verantwortlich für dieses Werbeplakat ist Wilko Möller, Vorsitzender der AfD Frankfurt-Oder. Also das war jetzt keine Frage Oder, sondern Frankfurt-Oder. Also, ne? Und da sieht man einen Mann und eine Frau, die so wie ein Dach über Kinder, also ihre Arme hochrecken. Und die Assoziation mit einem Gruß, einem verbotenen Gruß in Deutschland, ist durchaus da. Mhm. Und dazu befragt Frau Miosga den Chrupalla auch, wo er das hier sagt.
Wäre schön, wenn Sie vielleicht dieses Wahlwerbeplakat, um das es sich dort handelt, von Herrn Möller mal einblenden
würden,
damit die Leute auch mal sehen, um was es sich hier wirklich handelt und inwieweit das wirklich auch diesen Gruß in welcher Form auch immer zeigt. Ich halte das wirklich für sehr weit hergeholt und ja, ich denke und hoffe da auch, genau, das ist es nicht.
Das ist es nicht, aber da sieht man es, da genau.
Ja, also wenn man damit Herrn Möller was unterstellen will, dann ist es eigentlich eher bösartig für denjenigen, der es unterstellen möchte.
Und dann ging es nicht mehr weiter. Dann hat sie dann nicht, aber Herr Chrupalla, gucken Sie mal, also wenn Sie ganz im Ernst, das müssen Sie auch selber sehen und dass diese Assoziation da ist und wie finden Sie denn das? Da wurde einfach nicht mehr nachgehakt, das wurde so in den Raum gestellt, Chrupalla sagt was dazu, puff und weiter geht's. Wo soll denn der Erkenntnisgewinn sein? Wo soll da irgendwas, und vor allem, das ist ja auch mal eine Klammer, die wir öffnen müssen, der klassische AfD-Wähler.
Ja.
Der will ja eigentlich gar nicht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gucken, weil der gehört ja abgeschafft. Ja, jetzt unterstellen wir mal, er guckt ihn an dem Abend, weil der Kupala da sitzt. Der sagt da doch noch nicht, wenn die Mioska ihn mit diesen ganzen Sachen konfrontiert und Kupala labert dazu weg, sagt er doch nicht hinterher, ach, also heute gefällt er mir ja gar nicht, der Kupala, dann wähle ich jetzt die Grünen. Das passiert doch nicht. Oder, also, ganz ehrlich, das ist doch das falsche Schlachtfeld, was die Mioska sich da gewählt hat, und das bespielt sie noch nicht mal richtig gut.
Aber wir laufen ja in eine ganz klare Richtung, und die Richtung, und da lautet ja die Frage, lädt man die überhaupt ein? Und dann kommt das Argument, ja, aber es ist die zweitgrößte Oppositionspartei. Nee, Entschuldigung, ist die größte Oppositionspartei. Muss man einladen, mit denen muss man sprechen. Die Frage ist also, wie spricht man mit denen? Und ich glaube, dass diese Mechanik, die sie immer wieder ansetzen, dieses, wissen Sie, was es für rechtsextremistische, faschistische Arschlöcher in Ihrer Partei gibt? Hören Sie sich das doch mal an. Was sagen Sie dazu? Welche Reaktion erwartet man denn? Erwartet man, dass Toni Kropala da sitzt, seine Elvis-Tapete vom Kopf runterreißt und sagt, ja, also jetzt haben sie mir erwischt, ich gebe zu, das ist ziemlich rechtsradikal, ich weiß auch gar nicht, wie bin ich überhaupt in die Sendung gekommen, kann mich bitte jemand abholen?
Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich in diese Partei gekommen bin.
Also was wird denn da erwartet, außer diesem permanenten Rumdrucksen? Wir können uns diese ganze Aufarbeitung im Prinzip, also nicht eine Strecke, aber diese Aufarbeitung kann man sich sparen, weil wir dafür eigentlich in der Demokratie ein adäquates Mittel haben. Und das nennt sich Parteienverbotsprüfverfahren.
Ja. Jetzt sind wir aber ja offenbar soweit noch nicht. Und insofern ist es ja zumindest mal ein Auftrag, den man spüren kann als Fernsehsendung, als in den Medien, dass man versucht, sich der AfD anzunehmen und zu gucken, wie kann man mit denen umgehen. Das war jetzt die Herangehensweise, die Redaktion von Mioska gewählt hat. Wie du schon eben geschildert hast, erwartbar ist das nicht wirklich gut gelaufen. Und jetzt hätte man ja aber so viel fragen können. Ich finde ja, eine gute Idee ist immer, die AfD oder Menschen von der AfD zu inhaltlichen Themen zu befragen. Wie steht ihr denn dazu? Ja. Sozialpolitik, Renten, über Wirtschaft haben sie später noch
wie
in Ansätzen
gesprochen.
Wie
schaffen sie mehr Arbeitsplätze in Deutschland?
Was tun sie für die einfachen Menschen? Ja, solche Fragen. So viel, oder auch mal inhaltlich gerne. Wie stehen Sie zu dem Wahlprogramm, das da veröffentlicht worden ist, diesem Regierungsprogramm in Sachsen-Anhalt der AfD, wo viele Dinge drinstehen? Da muss er sich ja auch zu verhalten. Das ist ja etwas, wo schriftlich niedergelegt worden ist, eine Programmatik. Da kann man ja sagen, hier, Sie, Herr Kropala, Sie müssen sich dazu mal irgendwie äußern. Alles nicht passiert. Stattdessen fängt Mioska wieder an mit einem Thema, das er bei Lanz mit dem Kropala schon ausführlich besprochen haben, mit Putin. Und dann kommt wieder auch das, wo ich mir dachte, ja, meint ihr wirklich, der hat jetzt seine Meinung geändert zum Thema Putin? Nee, oder nicht? Hier, ich habe mal einen Schnipsel mitgebracht als Beispiel.
Haben Sie nicht den Eindruck, dass Putin uns droht? Das macht er doch andauernd.
Ja, die Frage ist immer geben und nehmen. Also ich denke, wir müssen deswegen so schnell wie möglich mit Putin wieder in die Gespräche kommen. Ich hoffe, dass der Bundeskanzler endlich auch diesen Dialog wieder beginnt, damit wir mit Russland ins Gespräch kommen, damit diese Eskalation beendet wird. Wir brauchen wieder einen Bereich der Deeskalation.
Verstehe ich Sie richtig, dass Sie sich von Putin nicht bedroht fühlen?
Also ich sehe aktuell nicht, dass Deutschland von Russland bedroht ist.
So, jetzt könnten wir uns darüber austauschen.
Aber ist ganz wichtig, lass uns das bitte ganz kurz festhalten, Tobi. Bitte. Wir müssen uns jetzt alle als restvernunftbegabte Restdemokraten ganz kurz merken. Bedrohen und Drohung ist immer eine Frage von Geben und Nehmen. Weil wenn du bedroht wirst, dann gibst du und der andere nimmt. Und das, finde ich, ist wieder so eine kruppallasche Konfuzius-Weisheit. Die würde ich mir glatt auf den Oberschenkel tätowieren. Drohen ist eine Frage von Geben und Nehmen. Da ist in kindlicher Sorgfalt ist seine komplette French-Toast-artige Dummheit auf den Teller gezaubert. Wirklich, also wenn man Kropala irgendwann nochmal genießbar machen will, dann muss man ihm eine Flasche Ahornsirup über den Kopf gießen. Wirklich. Ein dermaßener Stapel von Pfannkuchen. Unglaublich. Ja, das ist eine Frage von Geben und Nehmen.
Ja, das sind Aphorismen, die hier geprägt werden für die Ewigkeit. Um nicht ganz unfair zu sein, es gab einen interessanten Punkt, das Thema Wehrpflicht. Da ist die AfD ja ein interessanter Fall, und das hat Mioska dann versucht, mit ihm zu besprechen. Und da sieht man so ein bisschen, was mit Kupala passiert, wenn er merkt, jetzt muss er möglicherweise einen ihm nützlichen Whataboutism aufs Tapet bringen, der aber wahrscheinlich auch wieder für Begeisterungsstürme beim AfD-affinen Publikum gesorgt haben dürfte. Hier Kupala angesprochen auf einen Social-Media-Posting, wo es sinngemäß heißt, Friedrich Merz will Jugendliche in die Ukraine schicken.
Ich muss noch mal fragen, Sie glauben nicht, dass Merz deutsche Kinder in die Ukraine schicken will?
Wissen Sie, Frau Miosga, wenn ich zurückdenke an die Corona-Zeit, was eine Bundesregierung dort alles versprochen hat und was alles nicht ging und wie man sich dort gegen Grundgesetz gestellt hat, Gesetze gebrochen hat, dann kann ich dieser Bundesregierung nicht trauen, wenn sie sagt, unsere Kinder schicken wir nach
Hause. Das kann man gar nicht vergleichen.
Wieso kann man das nicht vergleichen? Es geht um Vertrauen und dieses Vertrauen habe ich in diese Bundesregierung nicht.
Schwupps und das Thema Wehrpflicht einfach so umgelenkt, ganz nonchalant auf das Thema Corona.
Ja, aber das ist natürlich auch, weil es die Buzzwords für seine zugangsbeschränkten Wähler sind.
Die haben da ein Trinkspiel gemacht und haben gesagt, jetzt wieder ein Schnabbel. Unser Kupala hat Corona getroppt.
Prost. Aber diese Wörter und diese Begriffe, all das fruchtet und zündet ja bei den Wählern. Und ich finde, gerade in diesem Jahr, wo wir auch Sachsen-Anhalt vor der Brust haben, die Wahl,
ja,
und andere Landtagswahlen auch noch, müssen wir wirklich anfangen, die Wähler der AfD viel stärker mit in die Verantwortung zu nehmen. Wir können nicht mehr nur so tun, als ob da vorne so ein Haufen rechtsextremistischer bis faschistischer Schwachmaten im Kreis rennt und den ganzen Tag Dödelscheiß erzählt, sondern das fruchtet ja. Ein Siegmund hat in Sachsen-Anhalt eine Zustimmungswerte von roundabout 40%. Ich habe ein großes Fragezeichen, ob dieser ganze Filzskandal, der da jetzt kurz aufgepoppt ist, erstens im September da überhaupt noch eine Rolle spielt und zweitens irgendwas an den Zustimmungsergebnissen ändert.
Ich glaube nicht.
So, und dann sind wir aber bei der Frage, wie gehen wir mit 40% Wahlberechtigten in Sachsen-Anhalt um, die offensichtlich sich von der liberalen Demokratie verabschieden wollen?
Ja, und vor dem Hintergrund ist ja die Sendungsfrage, da war ja irgendwie sinngemäß, ist Trump ein Vorbild für Deutschland? Ist das ja sogar eine ganz interessante Frage, weil in den USA können wir ja im Zeitraffer beobachten, wie genau das passiert, wie ein Kandidat abgefeiert wird und alles, was mit diesem Kandidaten eben nicht in Ordnung ist, also Dinge auch, die er getan hat, die spielen dann auf einmal gar keine Rolle mehr. Das heißt, diese Parallelen sind ja durchaus da, aber dieser Aufhänger, dieses Sendungsding ist ja ruckzuck vorbei, das ist ja dann besprochen und fertig und aus.
Ja, aber was machen wir denn jetzt mit den Wählern?
Also das, was Miosga gemacht hat, zumindest hilft nicht. Ich glaube auch Beschimpfungen.
Aber sie nimmt ja nicht die Wähler in die Verantwortung, sondern sie versucht ja immer wieder die AfD-Politiker, also die Chefetagen, in die Verantwortung zu zwingen, in irgendeiner Form Konsequenzen oder Verantwortung für getätigte Aussagen zu übernehmen. Das ist das Spiel, was wir im öffentlich-rechtlichen Raum spielen. Dieses Spiel interessiert aber einen Großteil der Wähler der AfD überhaupt nicht. Geht denen völlig am Arsch vorbei.
Ja,
haben sich von der liberalen Demokratie und von einem funktionierenden Rechtsstaat in ihrem Gedankengut verabschiedet und wollen eine Autokratie. Und viele von denen, und es sind ja auch oft Typen, haben quasi eine Latte in der Buchse, wenn die sehen, was ICE in Amerika macht. Das sind Menschen, die AfD wählen. In Sachsen-Anhalt gehört ja genau diese Taskforce-Abschiebung nach amerikanischem Vorbild, ist ja einer der Vorschläge oder eine der Vorsätze fürs Regierungsprogramm.
Ich bin auch ein wenig ratlos, was man mit diesen Wählerinnen und Wählern macht, außer sie vielleicht da abzuholen, aber auch das ist ja schon hin und wieder probiert worden, ihnen zu zeigen, dass das, was die AfD vorhat, für das Gros
das interessiert
der Wählerinnen und Wähler
nicht, Tobi. Die wollen eine Autokratie.
Ja.
Die wollen ein bisschen Amerika, die wollen ein bisschen Russland. Die wollen mit dem System, was wir jetzt hier die letzten Jahrzehnte gepflegt haben und was sicherlich auch seine Schwächen hat, das wollen die nicht. Und da kann es immer nur eine Lösung geben. In dem Moment, wo es eine Partei gibt, die Demokratie in Deutschland vernichten will, muss diese Partei rechtsstaatlich durch das Bundesverfassungsgericht verboten bzw. zumindest geprüft werden, ob man es verbieten kann. Genau deswegen haben wir das Grundgesetz, genau deswegen haben wir all diese Punkte. Und wir müssen die Wähler der AfD in diesem Jahr auch mit in die Verantwortung nehmen und auch mit in die, so wie wir die Konsequenzen für das Handeln der Parteien mittragen müssen, die wir gewählt haben, sei es von der CDU über Grüne, über du willst mir das Nackensteak verbieten, bis hin zu die CDU macht nichts für den oder will den Sozialstaat zerstören. All das ist Verantwortung, die auch Wähler der bürgerlichen Parteien, nenne ich sie jetzt nochmal, tragen müssen. Und genau so muss man AfD-Wähler jetzt knallhart mit in die Verantwortung nehmen.
Aber wie sieht
nehmen.
Das aus, Philipp? Wie sieht eigentlich die Verantwortung
klar,
nehmen
wenn
aus?
Wenn es zu rechtswidrigen Abschiebungen in Deutschland gibt, tragen AfD-Wähler in Sachsen, wenn das in Sachsen-Anhalt passieren sollte, tragen AfD-Wähler natürlich mit dafür die Verantwortung.
Ja, aber das ist denen doch auch egal. Damit kannst du sagen, ich nehme euch mit in die Verantwortung, aber das muss ja bedeuten, dass da eine Reflexion stattfindet. Und wenn die Reflexion nicht mehr stattfindet, dann kannst du diese zehnmal in die Verantwortung nehmen und es bringt ja dann faktisch unterm Strich nichts mehr. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mir ja die Mühe gemacht, ich habe dieses Regierungsprogramm von Sachsen-Anhalt, also diesen Entwurf, runtergeladen und bin ihn wirklich mal durchgegangen. Er ist wirklich stellenweise schwer zu ertragen, auch rein verbal, was die da so schreiben. Ich meine, klar, über Migration und so, das wissen wir alles, was sie da so schreiben. Aber interessant fand ich Folgendes. Da gibt's einen Passus, der ist übertitelt mit Deutsch denken. Mhm. Eine Vergangenheitsbewältigung, die das genaue Gegenteil von Bewältigung ist, nämlich die Perpetuierung einer Neurose, hat mittlerweile dazu geführt, dass Nationalstolz grundsätzlich als anrüchig gilt, die Verteidigung der eigenen Interessen als unanständig wahrgenommen wird und Politiker jede positive Bezugnahme auf unsere reiche Geschichte vor 1933 vermeiden. Eine Tradition der Traditionsvernichtung hat von der 68er-Bewegung ausgehend unser kulturelles Erbe entkernt und damit Möglichkeiten einer stabilen nationalen Identitätsbildung verbaut. Seiner Selbstbehauptungskräfte beraubt, ist Deutschland dem Einfluss der Regenbogenideologie hilflos ausgeliefert. Die AfD Sachsen-Anhalt wird diese Identitätsstörung durch eine neue patriotische Kulturpolitik heilen.
So, und jeder, der in Sachsen-Anhalt die AfD wählt, weiß, welche kaputte Scheiße er da angekreuzt hat. Und das bedeutet
aber
natürlich,
keiner.
Aber das doch, aber es bedeutet, aber das es bedeutet aber, dass auch dann im Zweifelsfall der Bund für Sachsen-Anhalt Verantwortung übernehmen muss.
Ja, die Frage ist, wer will das dann irgendwann noch, wenn das mal so weit kommt? Ja, weil das ist ja Verantwortung.
Aber wir können ja nicht zugucken. Wir haben es doch jetzt in Amerika gesehen. Wir sehen die Scheiße in Russland. Wir sehen die Scheiße mit Orban in Ungarn, was der da veranstaltet. Wir können doch nicht nur immer klatschend daneben stehen und sagen, ja, die Leute hatten halt eine schwere Zeit und im Osten vielleicht. Nee.
Ja, und vor allem, sie werden ja auch namentlich genannt, Trump und Orban, im Wahlprogramm. Im Wahlbuch, hier, da geht's zum Beispiel um auch Kulturpolitik. Oh Gott, ganz, also da, wo sie hier, ich lese mal vor. Die vornehmste Aufgabe aller Kunst besteht darin, kulturelle Identität zu pflegen. Die deutsche Identität ist auch das Resultat deutscher Kunst, vor allem der sich im öffentlichen Raum vollziehenden Bühnenkunst. Leider wird die Kunst unserer Tage dieser ihrer Verantwortung kaum noch gerecht. Und dann schließen sie hier, in dieser Hinsicht, wie auch in weiteren Punkten der kulturpolitischen Ausrichtung, ist uns die kulturpolitische Wende, wie sie Ungarn unter Viktor Orban vollzieht, Vorbild und Inspiration. Das ist eine Kampfansage an die Kunstfreiheit. Natürlich sagen sie jetzt nur so, ja, keine Förderung mehr, hin und her. Aber das ist eine Kampfansage an die Kultur- und Kunstfreiheit.
Aber es ist schon auch ganz süß, wenn die Pantoffel-Nazis von deutscher Kunst reden.
Ja, ja. Hier gibt es einen Punkt noch, schöner bauen. Achtung, ich lese vor. Öffentliche Gebäude, die nach 1990 in Sachsen-Anhalt errichtet wurden, sind oft von einer außerordentlichen Hässlichkeit. Wir orientieren uns jetzt an einer von Donald Trump während seiner ersten Amtszeit erlassenen Exekutivorder. Öffentliche Gebäude müssen von der Mehrheit der Bevölkerung als schön empfunden werden und müssen historische Identität widerspiegeln.
Ja, wir lachen, aber diese gequälte Scheiße soll umgesetzt werden. In Amerika ist ja umgesetzt worden.
Ja,
der Vollpfosten in Amerika hat ja als erstes erstmal seinen Namen aufs Kennedy Center mit draufgetackert und dann gesagt, und jetzt machen wir den Laden für 2 Jahre zu. Diesen ganzen kaputten Scheiß, den müssen wir unterbinden, wenn wir alle hier in der Mehrheit in Deutschland der Überzeugung sind, dass wir in einer liberalen Demokratie erstens leben und zweitens auch weiter leben wollen.
Feuerwerk für deine Aussage, Philipp. Und ich schließe mit einem Passus zu Feuerwerk, auch das ist erwähnt im Programm. Böller, Raketen und anderes Feuerwerk ist mit seinen Knall- und Lichteffekten seit Jahrhunderten Teil der Feierlichkeiten zum Jahreswechsel. Ja. Ein Feuerwerksverbot würde nicht nur diese schöne Tradition und damit ein Stück Kultur vernichten, sondern auch die Freiheit der Bürger unangemessen einschränken.
Natürlich.
Wir werden uns deshalb als Landesregierung auf allen Ebenen von den Kommunen bis zum Bund dafür einsetzen, Feuerwerksverbote zu verhindern und jedem Bürger ein unbeschwertes privates Feuerwerk an Silvester zu ermöglichen.
Ja. Solange es knallt und raucht, ist der Nazi in Sachsen-Anhalt glücklich.
Ja, und ich möchte schließen mit einem eingespielten Zitat. Jan Bollinger, nicht verwandt mit dem Champagner, war zu Gast in der Sendung zur Sache Rheinland-Pfalz.
Ja.
Ja, der war in der zur Sache Rheinland-Pfalz war er eingeladen, das ist der Spitzenkandidat der AfD Rheinland-Pfalz, und der hat einen freudschen Fehler in einer Formulierung gehabt, den ich sehr, sehr vielsagend fand. Es ging eigentlich um Bürokratieabbau. Hör mal ganz genau hin, was er gesagt hat.
Wir möchten einen Normenkontrollrat einsetzen, der sich für den Bürokratieabbau einsetzt. Ich glaube, die anderen haben maximal eine Nagelschere, wir haben da eine Kettensäge.
Manöverkritik. Mein Gott, jetzt hatten unsere beiden demokratischen Herzchen hier aber richtig Puls.
Ja.
Und wer diesen Puls mal live erleben möchte, der kann uns gerne live besuchen. Denn Grundlos Gute Laune ist auch in diesem Jahr live zu sehen. Und zwar sind wir am 5.3. im Bonn im Pantheon. Am 5.6. sind wir in Krefeld in der Kulturfabrik. Am 22.9. sind wir in Hamburg im St. Pauli Theater. Am 21. Oktober in Karlsruhe im Tollhaus. Am 21.11. im Emmelshausen im Zapp. Und am 2.12. ist unser großer Jahrestouchdown in Köln im Gloria am 2.12. Und Tickets bekommt ihr dafür auf www.grundlosgutelaune.de. Wir freuen uns auf euch. So, lieber Tobi, was gibt's an Manöverkritik?
Ja, Feedback gab es jede Menge. Also wir haben ja hier schon viele kontroverse Themen behandelt bei uns im Podcast in den letzten Folgen, in den vielen Folgen, die wir hatten. Aber ich habe das Gefühl, kaum eines hat so polarisiert wie unsere kurze Anmerkung, die gemacht worden ist zum Dschungelcamp. Da kam wirklich sehr viel Feedback, angefangen von einer Frau, die mir persönlich geschrieben hat. Sie würde mich ja schon seit Jahren kennen und sie könnte gar nicht verstehen, dass wir uns auf das Niveau herablassen, diese Sendung zu besprechen.
Ja, da muss ich dich aber sofort in Schutz nehmen und kann dieser Frau, die dich persönlich angesprochen hat, von hier aus ganz klar sagen, ich, Philipp Simon, habe Tobi Mann auf dieses Niveau runtergezogen.
Ja.
Wissentlich, bewusst, und ich übernehme dafür auch die Verantwortung und trage alle Konsequenzen. Tobias Mann sitzt mir in diesem Podcast immer gegenüber, der hat immer ein Hesse-Büchlein in der Hand oder zitiert mir noch ein Brecht zum Frühstück. Ja, aber ich bin derjenige, der hier regelmäßig mit dem Trash-TV um die Ecke kommt.
Ja, und deswegen strebe ich ja auch an, zumindest mal eine Prüfung eines Verbotsverfahrens von Philipp Simon, dass du mich immer wieder hier auf diese Ebenen runterziehst. Also da kam schon mal das Echo, warum beschäftigt ihr euch überhaupt damit? Ich glaube, wir haben klar gemacht, warum wir uns damit beschäftigt haben oder warum das als Aufhänger für unsere Ausführungen da gedient hat. Dann kam aber eine Sprachnachricht. Ich sag vorweg, die Tonqualität schmiert am Ende ab aus Gründen. Ich konnte es nicht fixen. Da müssen wir jetzt alle durch. Aber auf jeden Fall, Nicole hat uns auf unseren Anrufbeantworter bei Speakpipe gesprochen. Und zwar das hier.
Moin. Ich habe mir gerade eure neueste Folge angehört mit den Ariel Ultras. Und ich habe zumindest einen Kritikpunkt. Man kann kritisieren, wie Ariel sich äußert, mit der Lautstärke, mit der Vehemenz, keine Ahnung was. Aber ich finde es dann schwierig, nicht gleichzeitig das Verhalten von Gil Ufarin zu kritisieren, der hier wieder bewusst manipuliert und der hier bewusst Misstrauen schürt und wieder seinem Opfer, nochmal, er schädigt wieder sein Opfer, er unterstellt, dass Videos manipuliert wurden, dass die KI generiert wurden, keine Ahnung, in irgendeiner Form. Sein eigener Anwalt hätte das, wenn das tatsächlich so gewesen wäre, moniert, hat er nicht. Diese Entschuldigung, dieses Entschuldigungsstatement, was der Anwalt von Gil Ufarin vorher gepostet hat, ist für einen Arsch. Also sorry, wenn man das eine kritisiert, eine laute junge Frau, sollte man auch gleichzeitig den Mann kritisieren, der diese Bühne nutzt, um seine Tat zu relativieren, ja gar dafür zu sorgen, dass es so scheint, als wäre er unschuldig.
Ja, ich wollte ja ursprünglich gar nicht so tief bei diesen sinnentleeren Flitzpiepen überhaupt einsteigen. Aber im Kern hast du natürlich recht, da gibt's zwei Pole. Mir ging es an dem Tag, ich hatte es glaube ich auch so erwähnt, im Speziellen eigentlich um Ariel, um daran zu zeigen, wie auch bei uns politische Diskussionen geführt werden. Man kann aber den Gil natürlich reinnehmen und sagen, der Gil ist dann auf der anderen Seite so ein bisschen der Jens Spahn des Dschungelcamps, der dann eben auch alles an sich abperlen lässt. Also für letztendlich war Ariel an der Stelle ja nur ein Beispiel dafür, wie auch in der Politik mit Diskussionen umgegangen wird. Ja, und ansonsten, also ich sag mal so, nichts ist vorbeier als das Dschungelcamp vom Sonntag.
Ja,
wir werden ja glücklicherweise nichts mehr von den Kandidaten hören.
Ich habe mich ja in dieses Rabbit Hole jetzt reinlocken lassen. Ja. Ich erwähnte ja, dass ich es nur am Rande so mitbekommen habe.
Natürlich, du immer nur am Rande.
Ja, natürlich.
Also nur beim Setten zwischen Arte und Dreisat stolpert der Kollege Mann mal aus Versehen für wenige Sekunden, glücklicherweise immer dann, wenn keine Werbung läuft, auf RTL und guckt sich mal das Unterschichtenfernsehen an, mit dem ich mich tagtäglich beschäftige.
Also immer, wenn ich das Monokel von der Nase nehme, um die Buddenbrox zur Seite zu legen, ist mein Blick ab und zu mal auf den Fernseher gefallen. Und was man sagen muss, ist, RTL hätte tatsächlich, das ist meine Meinung, das redaktionell begleiten müssen. Weil, wenn Gil dort behauptet, hat er wohl irgendwo gesagt, er sei freigesprochen worden, dann ist das ja nicht wahr, weil es ist ja gar kein Verfahren dann passiert. Das wurde ja dann abgebogen, weil er diese Entschuldigung ausgesprochen hat. Auf der anderen Seite, wenn Ariel aber sagt, er sei ein Verbrecher, entspricht das auch im Prinzip nicht der Fakten. Das heißt hier, es ist allgemein sehr faktenfrei und in einer Art und Weise miteinander kommuniziert worden, die dann halt tatsächlich, wo Ariel auch sich zu einer moralischen Instanz aufgeschwungen hat und immer
also
wieder
gebohrt
hat.
Entschuldige mal, aber wenn wir mal gesamtdeutsch irgendwann mit der Intensität über Vermögens- und Erbschaftssteuer gequatscht haben, ne, dann nehme ich mir auch die Zeit für die Trash-TV-Reste von Gil und Ariel.
Ja.
Aber ja, also Nicole hat natürlich grundsätzlich einen Punkt. Ich verstehe den Punkt auch. Bei uns war es quasi nur ein Aspekt. Aber ja, man kann das natürlich auch breiter betrachten. Aber ich sag mal, wenn man sich diese kaputte Trash-Welt dann breiter anschaut, ja, dann, also...
Du. Wir beide sind ja nicht im Dschungelcamp, zumindest noch nicht. Du bist ja
noch
schon mehrfach angefangen.
Ich würde da sehr gerne mit dir hin. Haben die eigentlich schon mal ein Duo aufgenommen? Das wär's. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz offiziell bei den Kollegen von RTL bewerben.
Ich komme als Begleitung mit.
Nein, wir gehen beide schön in dieses Camp rein. Doch, wir bewerben uns beide und ich kann euch jetzt sagen, es wird wahnsinnig günstig, weil letztendlich müsst ihr nur mich bezahlen. Den Tobi gibt's umsonst obendrauf.
Es ist eine Frechheit. Aber ihr, lass uns schließen mit einem...
Der ist ja froh, wenn er Reis und Bohnen kriegt.
Lass uns noch mit einem Anruf enden. Hat uns ein Mann beglückwünscht. Ich glaube ein wenig zu früh, aber wir nehmen es trotzdem.
Hallo ihr beiden. Herzlichen Glückwunsch zur 50. Folge eures True Crime Podcasts. Ich bin Fan der ersten Stunde und macht bitte weiter auf die nächsten 50 Jahre. Alles Gute, auch beruflich, euer Ken.
Ja, danke, lieber
vielen
Ken.
Vielen Dank.
Nach unserer Zeitrechnung spielen, ist es aber erst die 49. Sendung.
Richtig. Wir spielen den Anruf einfach nächste Woche nochmal.
Ja, das ist eine
Aber
gute
trotzdem,
Idee.
Nochmal, liebe Nicole, lieber Ken, schön, dass ihr uns eine Sprachnachricht geschickt habt und auch nochmal abschließend zu Nicole, ich will nicht, dass sie das falsch versteht. Ich habe das gehört, wahrgenommen und ich unterstütze sie in ihrem Punkt grundsätzlich. Nur in diesem speziellen Fall hat es einen anderen Hintergrund dann gehabt. Aber wir freuen uns immer, wenn ihr uns Feedback schickt und das könnt ihr auch in Zukunft tun. Und wir freuen uns auch über Sprachnachrichten, die wir hier in der Manöverkritik spielen können. Und die könnt ihr uns schicken unter www.speakpipe.com/GGL. Speakpipe wie die Sprechpfeife /GGL. Und dann freuen wir uns.
Zeit für eine kleine Werbebotschaft in eigener Sache. Grundlos gute Laune ist und bleibt kostenlos. Wer uns aber dennoch unterstützen möchte, kann bei Steady ein Abo abschließen und damit dabei helfen, dass dieser Podcast bis in alle Ewigkeit weiter existiert. Werde grundlos gut gelaunter Unterstützer. Klick auf www.steady.de/ggl. Wir danken euch ganz herzlich. Und jetzt geht's weiter.
Zitatort. So. Nachdem wir jetzt so ein bisschen, sagen wir mal,
was denn? Wenn du schon so anfängst, habe ich ein bisschen Angst, was da jetzt kommt.
Naja, wir waren ja jetzt, bisher waren wir ja so ein bisschen bei dir in den seichten Gewässern der, Demokratie unterwegs. Und jetzt kommen wir mal wirklich zu dem Hard Stuff. Jetzt kommen wir wirklich, wo es richtig an die Substanz geht. Und zwar die Frage in meinem Zitatort lautet heute: Was ist mit der alten Tante SPD los?
Haben wir uns diese Frage nicht schon so oft gestellt?
Diese Frage stellen wir uns einmal im Monat.
Ja.
Aber während ich bei der AfD die Hoffnung aufgegeben habe, besteht bei mir in Bezug auf die SPD noch so ein Restschimmer.
Rechtsschimmer ist sehr schön.
Ja, oder nicht?
Doch, du hast recht. Rechtsschimmer des Glaubens an eine demokratische Partei.
Wir haben also in Bezug auf die SPD noch nicht ganz die Hoffnung verloren und offensichtlich die SPD selber auch noch nicht, denn sie will jetzt ein neues Grundsatzprogramm auf den Weg bringen. Und ich würde mal sagen, schon am Anfang könnte die Hoffnung wieder etwas ins Wanken geraten, eventuell sogar auf die Stirn fallen und erstmal bewusstlos liegen bleiben. Denn es gibt bei der SPD schon gleich zu Beginn sehr unterschiedliche Marschrichtungen für das neue Grundsatzprogramm.
Was schwierig ist, weil Grundsatz ist ja Grundsatz.
Richtig. Und jetzt hören wir mal, was das legale Narkosemittel Lars Klingbeil will.
Was ist die Vision der SPD? Wofür wollen wir in den nächsten Jahren kämpfen? Und wir müssen jetzt stärker an den Mittelpunkt wieder rücken, dass wir die Partei der Arbeit sind, dass wir uns um Menschen kümmern, die in Arbeitsverhältnissen sind, die aber Sorge haben, dass ihre Arbeit vielleicht bei all den Umbrüchen, die wir in der Welt erleben, dass die Arbeit verloren geht. Und wenn man in Arbeit ist, dann wollen wir auch, dass man von dieser Arbeit gut leben kann. Und da brauchen wir das klare Profil. Das ist manchmal in den letzten Jahren in der Tat verloren gegangen. Aber das ist die klare Messlatte, die ich an meine Partei anlege und wie ich meine Partei auch ausrichten will.
Ja, leck mich fett. Captain Obvious ist am Start. Die SPD will sich einsetzen für die arbeitende Menschen.
Ja, noch viel komplexer. Leute, die arbeiten, die Angst haben, ihre Arbeit zu verlieren, aber trotzdem gerne arbeiten würden. Und daran will er die Partei ausrichten.
Sensationell. Aber das ist ja eigentlich wenig diskutabel, oder? Also das dürfte doch für Konsens sorgen in der Partei.
Ja, aber weil er dann sagt, das ist seine Messlatte an die Partei.
Dann lass es mich mal sportlich ausdrücken. Ja. Über diese Messlatte sollte die SPD doch locker drüber kommen.
Da tanzt die sogar drunter her. So, aber ich sage ja, es gibt verschiedene Marschrichtungen. Also wir hören Lars Klingbeil, der sagt, also wir sind die Partei für Leute, die arbeiten und Angst um ihre Arbeit haben. Jetzt hören wir mal Esra Limbacher aus dem eher konservativen Seeheimer Kreis in der SPD. Und da ist die Frage, was wollen die denn für die SPD?
Die SPD ist eine Volkspartei, deswegen sind wir immer gut beraten, auch Politik für die Mitte zu machen und nicht den Eindruck zu erwecken, an einer Seite irgendwie stärker aufzutreten oder irgendwelche Ränder bedienen zu wollen. Nein, unser Platz ist in der Mitte.
So, jetzt ist natürlich die Frage, wer ist die Mitte? Also sind die Arbeiter, die Angst um ihre Arbeit haben, sind die noch Mitte? Und an welche Ränder wollen wir nicht? Also welche Ränder meint er? Meint er mit Rändern jetzt die Leute, die nicht von ihrer Arbeit leben können?
Und die Superreichen.
Und die Superreichen? Also war das überhaupt noch SPD oder schon CDU?
Ja,
glaubst du, dass es die gleiche Marschrichtung ist?
Ich glaube, es ist nicht die gleiche Marschrichtung. Es wirkt so, als sei das alles ein Stück nach oben gerückt jetzt. Also so von der Betrachtungsweise. Ja, Lars Klingbeil setzt sich so ein für die Underdogs, denen es zu helfen gilt, ja, für die Malocher. Und jetzt hier wird das eigentlich schon total relativiert. Ja, die Mitte, es darf ja nicht da so nur einseitig gearbeitet werden. Ja, das sagt ja aus, für die Armen, ja, kann man machen, aber das ist jetzt nicht so unser Hauptfokus und an die Reichen gehen wir auch nicht. Die Mitte, um die müssen wir uns kümmern. Das ist ein bisschen wie so eine Flucht auf die Insel der Mitte, auf der aber schon ganz schön viele hocken in der Parteienlandschaft.
Und es ist ja die Frage, sind die Leute, die arbeiten und im Moment Angst um ihre Arbeitsplätze haben, gehören die überhaupt noch zur Mitte?
In dieser Betrachtung.
Oder sind die eigentlich schon auf dem Weg in den Abgrund?
Ja.
So, und zum krönenden Abschluss hören wir jetzt Philipp Thürmer von den Jusos mit seiner Vision für die SPD.
Wir sind eine linke Volkspartei, eine Partei, die auf der Seite der Beschäftigten steht. Das ist linke Politik im Kern für mich. Da müssen wir hin. Ich sag mal so, da haben wir in den letzten Jahren manchmal auch was liegen gelassen und in diese Richtung muss jetzt aber mehr gehen.
Aber das ist doch Klingbeil auf Ecstasy.
Ja, das ist das Gleiche, das ist im Kern das Gleiche, was Limbacher sagt, das Gleiche, was Klingbeil sagt, aber alle meinen doch was anderes. Der Türmer steht doch ganz klar für Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, Reiche besteuern, all diese Sachen. Der Limbacher ist quasi eigentlich eher die CDU-Position so ein bisschen. Wir sind in der Mitte, wir müssen auch an die Wirtschaft denken und nicht nur an die Extreme. Und der Klingbeil versucht es in seinem Narkolepsie auslösenden Sprachgebrauch unter Leute, die arbeiten und die Angst haben, ihre Arbeit zu verlieren, aber nicht zu viel arbeiten, wenn sie nicht arbeiten, warum sie nicht arbeiten, arbeiten.
Aber wenn man jetzt mal Klingbeil, dieses
Lingbeil, Fleisch.
Dieses fleischgewordene Propofol. Jetzt einfach mal in Gegensatz setzen zu Türmer, der ja wirklich sehr aufgekratzt war, sind die sich doch aber deutlich näher als jetzt die beiden eben genannten
Nein. Der Klingbeil versucht doch eine völlig enteierte SPD herzustellen, die als Koalitionspartner für alles funktionieren kann.
Oh, ich finde, da tust du ihm jetzt bei dem Zitat unrecht.
Die einzige, da haben wir in einer der Sendungen, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, die einzige, die noch so, sagen wir mal, kernsozialdemokratische Dinger hochhält, ist Bärbel Baas.
Bass, wir brauchen Bass. Bärbel Baas!
Für mich die entscheidende Frage wäre ja an der Stelle, lieber Tobi, wie kriegen wir das denn jetzt alles unter einen sozialdemokratischen Hut? Eine Partei, die für Arbeiter da ist, aber nicht zu viel nach außen und hinten guckt, aber gleichzeitig schaut, dass die Reichen nicht zu reich werden und Vermögensteuer an den Staat kriegt. Wie strickst du daraus einen sozialdemokratischen Hut?
Also eigentlich ist ja nicht meine Aufgabe. Eigentlich sollten die das ja für uns klären. Also die sollten uns als Wählerinnen und Wählern ja klar machen.
Ja, aber ich frage dich ja, als, wie du dich selber gerne beschreibst, als politischen Beobachter, als Connoisseur des politischen Betriebs, auch als, na, als ich würde fast sagen Kabarettist.
Also du... So weit würdest du gehen heute. Also du würdest mich als Politberater. Naja gut, also das ist, wir haben in Mainz ein Fasnachtsmotto. Ja? Das hängt zusammen mit einem Fasnachtsverein, der nennt sich MCC. Und das lautet, allen wohl und niemand weh, Fasnacht beim MCC. Und das könnte man ja umtexten. Allen wohl und niemand weh, Politik der SPD. Das wäre ja ungefähr so das, was man jetzt erwarten würde. Alles klar, alles kann, nichts muss. Der alte Slogan aus dem Swingerclub.
Du springst jetzt schon wieder wie so ein Flummi durch die feuchtgewischte Küche durch und man kriegt dich wieder nicht an deinen Hammelbeinen zu fassen. Ich mach's mal ganz konkret. Die SPD sagt, sie ist die Partei der Arbeit.
Ja.
Jetzt sage ich dir, was ist denn Arbeit noch im Jahr 2026? Und vor allen Dingen, was ist, wenn es ein Grundsatzprogramm ist, was jetzt auch mal wieder länger halten soll, weil das letzte Grundsatzprogramm ist, glaube ich, von 2007 oder 2009. Also, was ist denn dann Arbeit im Jahr 2030, im Jahr 2035? Und wer ist denn dann das Kernklientel der SPD? Das ist doch die eigentliche Frage. Also, wenn die SPD sagt, sie ist die Partei der Arbeitenden, dann muss man doch erstmal überhaupt den Begriff der Arbeit definieren. Und der funktioniert doch nach den Beispielen, die sie da bringen, überhaupt nicht mehr.
Wieso, wie meinst du das?
Weil es eben viele Leute gibt, die in der Teilzeit sind, weil es Leute gibt.
Das meinst du? Ja, okay.
Auch die reine Definition von Arbeit hat sich verändert.
Wohingehend?
In den 50er, 60er Jahren waren es die Bergbauarbeiter, die Kohlebergwerker im Ruhrpott in Essen, wo ich groß geworden bin, wo es die ganzen Zechensiedlungen gab. Da war die SPD die Vororganisation, die parteiliche Vororganisation für die ganzen Kumpel.
Und heute arbeiten die Leute eher so im Datenbergwerk. Also weil das ja sich verändert hat. Das willst du damit sagen. Aber am Ende des Tages geht es ja um abhängig Beschäftigte. Können wir uns darauf einigen, dass das vielleicht so ein Fokuspunkt sein könnte für die SPD, die abhängig Beschäftigten?
Ja, aber auch diese Definition haben wir ja nicht mehr eindeutig, weil wir haben die ganzen Minijobber. Wir haben die ganzen Zeitarbeitsfirmen. Auch da hat sich ja das Arbeitsmodell. Welche Firmen stellen noch wie viele Leute, die wirklich sozialversicherungspflichtig angestellt sind, ein? Wie viele Leute sind in so Zwischenverhältnissen. All das muss sich doch rein potenziell, bist du doch als Freiberufler erstens auch ein Arbeiter auf eine bestimmte Art und Weise,
weil du arbeitest,
auch für deinen, jetzt mal ernst gesprochen, auch du arbeitest für deinen Lebensunterhalt und machst eine große Anzahl von Auftritten, wo du hinfährst, wo du es machst. So, also potenziell bist du ja also auch ein potenzieller SPD-Wähler. Also wie kriegt man das unter einen Hut?
Also potenzieller SPD-Wähler, Vorsicht, mein Freund, Vorsicht. Aber jetzt mal Scherz beiseite, dann bist du ja schon fast beim Seeheimer Kreis wieder.
Nee.
Doch. Weil ja natürlich dann nach deiner Definition auch Arbeitgeber ja auch Arbeiter sind.
Nee, weil sie sondern ja auch ich glaube, dass sich die SPD von diesem ganzen Arbeitergequatsche mal verabschieden muss und den kann es eigentlich, der Kern der SPD, da kann es nicht mehr um Arbeiter gehen, die Angst haben, ihre Arbeit zu verlieren, sondern der Kern der SPD muss für das nächste Jahrzehnt soziale Gerechtigkeit
ja,
sein.
Ja, da gebe ich dir 100% recht.
Das ist der Kern und nicht, was ist Arbeit im Jahr 2026 und wer hat da Angst? Klingbeil ist für mich einer der schlimmsten Unfälle, die der SPD passieren konnten.
Das heißt also, du beklagst, und da gebe ich dir uneingeschränkt recht, dass die SPD sich klammert an ein Bild aus früheren Zeiten, das für sie mal erfolgreich war und immer noch nicht begriffen hat, dass die Zukunft anders aussieht und dass ihr ganz großes Thema eigentlich soziale Gerechtigkeit ist.
Das große Gegenmodell zur CDU ist ja die soziale Gerechtigkeit.
Jawohl.
Die CDU ist eine wirtschaftsorientierte Partei. Das merken wir im Moment. Alles, was den Sozialstaat stark und auch sicher gemacht hat, soll gerade massiv abgebaut werden. Und da kann es nur eine Gegenstimme geben und das ist die SPD. Da geht es um soziale Gerechtigkeit.
Aber
eben.
Philipp, ich
genauso, muss hier genauso den Bürgergeldbetrug zu ahnden, wie eben auch an die Vermögensteuer ranzugehen. Und das ist ihre Aufgabe.
Jetzt muss ich ein bisschen Wasser in deinen Wein gießen. Du hast ja vielleicht recht, aber wenn ich richtig informiert bin, ist doch die SPD gerade in der Koalition mit der Union, ne? Oder liege ich
aber
da?
Aber deswegen ist es ja so wichtig, dass sie ihre Stimme erheben und deswegen ist es auch so wichtig, dass sie sich nicht permanent von der CDU schon nach dem ersten Vorstoß zum Thema Erbschaftssteuer wieder irgendwie zurück in die Hundehütte scheuchen lassen. Weil die CDU hat keine andere Machtoption außerhalb der SPD, die sich im demokratischen Raum bewegt.
Das ist übrigens auch ganz lustig, die Leute, also gerade konservative Menschen sehen das ja komplett anders, finde ich halt total spannend. Da höre ich immer ganz oft, die SPD ist der Bremsklotz unter dem Flugzeug Union, das einfach nicht abheben lässt, diese Regierung. Die SPD würde alles blockieren, alles niedermachen, ja, habe ich jetzt ganz oft wieder gehört, wenn ich unterwegs war, wo ich mir immer wundere, was für unterschiedliche Sichten auf die derzeitige Politik kann man haben, weil ich empfinde es wie du, dass die SPD sich allzu oft über den Tisch ziehen lässt, die lassen sich so oft über den Tisch ziehen, die Klamotten fangen schon an zu brennen wegen der Reibung.
Ja, die CDU ist nach einem Jahr wieder zurück in der Regierung. Kaputter, als sie nach 16 Jahren Merkel war. Mir geht's aber heute nicht um die CDU, sondern mir geht's um Lars Klingbeil. Und ich habe es vorhin schon einmal gesagt, Klingbeil ist für mich einer der schlimmsten Unfälle, die der SPD je passieren konnten. Dagegen sind wirklich Martin Schulz, Peer Steinbrück und Gerhard Schröder harmlos. Niemand hat die SPD politisch so entkernt wie Lars Klingbeil. Wirklich, Klingbeil ist für mich der Christian Lindner der SPD. Das ist, das könnte das Kreuz auf dem Grab sein.
Ist so, das justiziabel?
Ich muss doch eh ins Dschungelcamp. Von daher hat sich jetzt sowieso alles erledigt. Also, und Klingbeil hat beim Startschuss für das neue Grundsatzprogramm eine Rede gehalten. Und da hören wir mal kurz rein.
Und das sage ich auch deutlich. Und jeder muss das jetzt hören. Wir müssen auch in den nächsten Wochen und Monaten Gewissheiten in Frage stellen. So manches Mantra, das wir als SPD vor uns hertragen und wo wir doch aber längst wissen, dass wir neue Antworten brauchen, auch da müssen wir klar sein.
Aber weißt du, wer der größte Kritiker von Lars Klingbeil ist, nach dem, was ich jetzt gehört habe? Lars Klingbeil. Weil er widerspricht sich ja total.
Bei dem klingt die Sprache immer total nach Veränderung. Aber de facto passiert nichts.
Nee, aber
Mantras,
ja,
die wir vor uns hergetragen haben, Gewissheiten, die wir hatten. Und im Bericht aus Berlin wurde er dann am Sonntag gefragt, welche Gewissheiten er denn in der Rede gemeint hat. Und das hören wir jetzt mal.
Boah, da fällt mir vieles ein. Aber ich sage Ihnen ein Beispiel aus den letzten Jahren. Das ist unsere Politik gegenüber Russland gewesen. Und wenn ich auf heute gucke, dann beschäftigt mich etwas anderes. Wir haben in den letzten Jahren viele Leistungen durchgesetzt. Da wird das Wohngeld erhöht, da wird der Kinderzuschlag erhöht. Aber eigentlich wollen die Menschen von ihrer Arbeit gut leben können. Sie wollen den Respekt für das, was sie tun. Aber sie wollen nicht zum Staat gehen und noch Leistungen obendrauf bekommen. Und wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, wie können Menschen eigentlich selbstbestimmt ihr eigenes Leben mit ihrer Arbeit finanzieren. Das sind ein paar Dinge, wo ich auch gesagt habe, da möchte ich die SPD auch ein bisschen fordern. Da will ich zu Veränderungen kommen.
Und jetzt erklär mir bitte, war das gerade, hat er sich gerade für oder gegen Sozialleistungen ausgesprochen?
Ja, ich bin genau an diesem Satz auch hängen geblieben, weil man kann das so und so auslegen.
Richtig.
Also es ist in beide, das Pendel schwingt da in beide Richtungen. Was ich am bemerkenswertesten finde, wir haben ja dieses erste Zitat vorhin gehört, wo er sich ja wirklich auf klassische SPD-Lingo dann da bezieht, wir für die Arbeiter und sowas. Und er widerspricht sich jetzt ja, indem er sagt, wir müssen modernere Ansätze finden. Das ist das, was wir beide auch gesagt haben. Und dann im nächsten Schritt kommt er aber um die Ecke und stellt dann irgendwie so zwischen den Zeilen Sozialleistungen wieder in Frage. Also wo dieses Thema soziale Gerechtigkeit ja, wieder sagt, ganz komisch bearbeitet wird.
Aber packt sich diese Sozialleistungen noch auf die eigene Uhr, indem man sagt, wir haben die erreicht in den letzten Jahren und jetzt muss es wieder mehr gehen um die Leute, die arbeiten. Aber diese Sozialleistungen sind ja im Zweifelsfall dann auch gut für Leute, die jetzt arbeiten und aufgrund der wirtschaftlichen Lage in Deutschland potenziell unter Umständen in Zukunft auch ihren Arbeitsplatz verlieren. Also auch das war wieder so ein echter Klingbeil, wo du genauso dumm aus dem Satz rausgehst, wie du reingegangen bist.
Ja.
Und wir erinnern uns alle, Lars Klingbeil hat ja eine Zeit lang, also bei dem gibt's ja so bestimmte Sätze, die immer wieder kommen. Der hat ja eine Zeit lang, hat er immer gesagt, die Bagger rollen, die Bagger fahren jetzt. Dann hat er eine Zeit lang jeden zweiten Tag über Dachdecker gesprochen.
Ja,
ja, ja. Das war immer sein Versuch, sich an die Dachdecker ranzuwanzen. Und ich glaube, jetzt hat er einen komplett neuen Fetisch. Und ich glaube, bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es geht um fleißige Menschen.
Na, wir erleben jetzt seit Wochen eine Diskussion, wo den fleißigen Menschen in diesem Land gesagt wird, ihr arbeitet nicht genug, ihr meldet euch zu oft krank, ihr seid zu viel in Teilzeit. Jetzt hatten wir gerade aus Teilen der Union eine Debatte darüber, dass die doch gefälligst ihre Zahnbehandlung selbst bezahlen sollen. Und ich glaube, das ist der völlig falsche Weg, dass wir den fleißigen Menschen hier im Land sagen, ihr seid auf einem falschen Weg und ihr müsst euch mal mehr anstrengen. Ich habe letzte Woche oder diese Woche in Baden-Württemberg die fleißigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer getroffen, die mir gesagt haben, wir würden gerne mehr arbeiten, aber gerade fehlen die Aufträge. Wir müssen also was wirtschaftliches Wachstum tun.
Gut, unterm Strich muss man sagen, hat er ja mit dem Punkt, den er da machen möchte, nicht unrecht, aber diese verbale Phrase ist schon spannend.
Aber wer sind denn diese fleißigen Menschen?
Das ist wie Kindergarten.
Wer sind sie nicht? Also das ist doch so eine völlig unangenehme, paternalistische Art und Weise, über Arbeitnehmer zu sprechen. Diese fleißigen Menschen.
Ich erinnere mich an dieses Lied, was in der Kita immer gesungen wird, so alle fleißigen Menschen sagen Hallo.
Die fleißigen Menschen, für die wir Sozialleistungen geschaffen haben, die wir aber jetzt wieder gemeinsam mit der CDU abbauen wollen. Und zwar genau in dem Moment, wo die Leute potenziell diese Sozialleistung gebrauchen könnten. Also, lieber Tobi, du als das Orakel vom Willy Brandt-Haus, wohin will die SPD und wohin wird sie sich mit Lars Klingbeil entwickeln? Sind zwei unterschiedliche Fragen.
Ich glaube, dass die SPD schon grundsätzlich verstanden hat, dass soziale Gerechtigkeit ihr Thema sein muss, sein sollte. Aber sie haben Angst vor der eigenen Courage, obwohl ihnen ja natürlich der Erfolg der Linkspartei innerlich Auftrieb geben sollte, weil die ja genau mit diesen Themen gerade massiv punkten. Das heißt, da ist ein ungehobenes politisches Potenzial sicherlich noch irgendwo für die SPD da, wenn sie in eine ähnliche Richtung streben, trauen sich aber vielleicht jetzt auch gerade aufgrund der Regierungsverantwortung, die sie tragen mit der Union, nicht so richtig das auszuleben, weil sie sonst wieder als Blockiererpartei drüber kommen könnten und sind somit Gefangene ihrer selbst, weil ihnen auch ein bisschen das Personal fehlt, das einfach mal vorangeht. Ja,
wo siehst du da potenziell Philipp Thürmer?
Ja,
ist das so eine Art Kevin Kühnert 2.0?
Ich persönlich finde ja, und ich finde auch ein Kevin Kühnert oder eine Persönlichkeit wie Kevin Kühnert tut der SPD gut, aber du merkst ja auch immer wieder, dass die dann abgekanzelt werden, dass das dann auch nicht so richtig gewollt ist und die legen sich dann wieder intern an mit der Führung und die Führung sagt dann, ah ja, lass die mal und so. Also diese Impulse werden oft nicht aufgenommen, aber es braucht genau diese Leute, die mit so einer gewissen Gradlinigkeit eben auch an diese Themen rangehen und die vermisse ich total. Das ist ja wie, SPD ist wie die fahren betrunken nach Hause, habe ich das Gefühl. Also die haben irgendwie schon begriffen, wo sie hinwollen, ja. Aber sie fahren irgendwie so über Potsdam und bleiben an so einer Laterne hängen und sowas. Das ist so irgendwie das Bild, was ich gerade im Kopf habe. Und Klingbeil, der hat wirklich alle seine Energie bei diesem Macht an sich reißen, hat er verbraucht. Das war's. Mehr hat er nicht. Mehr ist nicht drin. Die Luft ist raus. Wie so ein Wahlkampfluftballon.
Da kann er froh sein, dass Bärbel Baas neben ihm steht, die wenigstens noch so ein bisschen SPD ausstrahlt.
Ja, und von der du auch das Gefühl hast, dass da noch Puls vorhanden ist.
Also mein Fazit für die SPD, nicht die Fleißigen, die Arbeiter sind eure Überschrift, sondern eure Überschrift muss soziale Gerechtigkeit sein.
Und mit diesem Statement empfehle ich dich als Redner für den nächsten SPD-Parteitag. Vielleicht kommt dann ja sogar die Merkel und hört sich das bei der SPD mal an.
Und mit diesem Satz empfehle ich dich als Talkshow-Gast bei Maybrit Illner.
Das war grundlos gute Laune. Philipp, das war's schon wieder.
Ja, und wenn ihr uns eine Mail schicken wollt für Feedback und andere Sachen, dann tut das gerne unter hallo@grundlosgutelaune.de und wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr uns im Freundes- und Bekanntenkreis weiterempfehlt und sagt, hey Leute, da gibt's einen tollen Podcast, grundlos gute Laune, hört mal rein, denn wir freuen uns über jeden neuen Hörer und jede neue Hörerin.
So sieht's aus. Und wenn ihr uns eine Sprachnachricht schicken wollt, könnt ihr das tun. Und ihr werdet Teil dieser Sendung, wie ihr es vorhin gehört habt, einfach schicken an www.speakpipe.com/ggl. Gibt's so ein Fenster, drückt mal auf Aufnahme, kommt bei uns an. Und das freut uns immer ganz, ganz besonders.
Und wir haben auch noch einen kleinen Rausschmeißer für euch.
Haben wir?
Die Tage gab's eine Bundestagsdebatte. Und da hat man festgestellt, wie schnell manche Leute doch vergessen werden. Looking at you, Christian Lindner.
Kollege Finanzminister. Nein, der frühere.
Görke. Hä? Christian Görke.
Nein, nicht der von der FDP. Lindner. Entschuldigung. Herr Kollege Lindner. Nein. Ich wollte gucken, ob alle noch munter sind. Ist gut, dass alle da sind. Ja. Also, unser ehemaliger Kollege Lindner hat die erneuerbaren Energien als Freiheitsenergien bezeichnet.
Das war die 49. Folge Grundlos Gute Laune mit Tobias Mann und Philipp Simon. Eine Produktion von Flashflow Recordings. Unterstützt die Petition Lars Klingbeil mit Philipp Simon ins Dschungelcamp.